Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Rechten Seite Tom Saller heute Morgen begrüßen zu können. Tom Saller hat ein Buch geschrieben, einen Roman mit dem Titel »Wenn Martha tanzt«. Und das ist ein Roman, in dessen Zentrum eine junge Frau steht, die um 1900 in einem kleinen Dorf in Pommern als Tochter eines Musikkapellmeisters geboren wird. Und in diesem Roman begleiten wir Martha durch ihr Leben. Wir folgen ihr durch sämtliche Entwicklungen auch des letzten Jahrhunderts, kann man so sagen. Also die Geschichte schwebt über alle Zeiten, politischen und gesellschaftlichen Abgründe hinweg. Und im Zentrum des Romans wird, oder ein Schwerpunkt in dieser Geschichte, ist das Bauhaus. Und darüber werden wir gleich noch ein bisschen mehr hören und auch noch ein bisschen sprechen. Ich freue mich jetzt erstmal, Tom Saller begrüßen zu können. Guten Morgen.
Hallo, schönen guten Morgen miteinander. Ich freue mich, dass Sie hier sind zu dieser frühen Stunde.
Genau. Erste Frage vorneweg. Wie geht's Ihnen heute Morgen und wie ist es für Sie, hier in Leipzig auf der Buchmesse mit dem ersten Buch zu sein?
Es geht mir großartig, obwohl gestern Party war. Und das liegt unter anderem daran, dass es nicht nur mein erster Roman ist, sondern auch meine erste Buchmesse. Und können Sie sich vorstellen, wenn man dann hier vor Ihnen sitzen darf, ist das ein großes Glücksgefühl.
Ich verrate kein Geheimnis, wenn ich dem Publikum erzähle, dass Sie von Hause aus Psychotherapeut sind. Sie haben eine Praxis in der Nähe von Köln, sind nebenher mit einem großen musikalischen Talent gesegnet. Sie spielen Jazz in einer Jazz-Kombo. Und ich bin neugierig und frage mich, hat es diese zwei Seelen in Ihrer Brust immer schon gegeben? Und was fügt jetzt das Schreiben zu Ihren bisherigen Tätigkeiten hinzu?
Also die Musik begleitet mich mein ganzes Leben lang. Da ist auch viel Autobiografisches in diesem Buch. Also ich komme aus einer Musikerfamilie. Naja, und die Psychotherapie, seit 20 Jahren mache ich nichts anderes, als mich mit Sprache beschäftigen. Und wenn Sie in so einer Sitzung sind mit Patienten, mit Patientin, dann überlegen Sie schon, was Sie sagen und wie Sie es sagen, wann Sie es sagen, und da ist dann schon wieder die Musik drin. Das hat mit Timing zu tun, das hat mit Rhythmus zu tun, das hat mit dem richtigen Moment zu tun. Und warum ich jetzt irgendwann angefangen habe, mit Worten auch kreativ im literarischen Sinne tätig zu sein, weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Ich vermute, das hat viele, viele Jahre in mir geschlummert und insbesondere mit dieser Martha-Geschichte, es musste raus. Also ich konnte ehrlich gesagt überhaupt nicht anders. Ich war im besten Sinne wehrlos, was mir große Freude gemacht hat.
Jetzt ist es so, dass es wahrscheinlich einen konkreten Auslöser gegeben hat, um mit dem Schreiben zu beginnen. Ich erinnere mich, dass es einen bestimmten Brief gegeben hat. Vielleicht mögen Sie uns erzählen, was konkret der Anlass war, um mit diesem Projekt zu beginnen.
Der Ich-Erzähler sagt an irgendeiner Stelle, die ganzen alten Familiengeschichten seien ihm völlig peng gewesen. Und das ist nicht nur der Ich-Erzähler, das ist auch der Autor. Aber tatsächlich ist mir schon vor etwa 10 Jahren ist mir ein alter Brief, ein Originalbrief meiner Großmutter Hedi in die Finger gefallen, wo sie über ihre Fluchterlebnisse über die Ostsee berichtet. Sie ist von Gotenhafen übergesetzt und da gab es eine merkwürdige Diskrepanz zwischen dem, was sie aufgeschrieben hat, aber vor allem wie sie das aufgeschrieben hat und zwischen dem, was sie ja aller Wahrscheinlichkeit nach an Dramatik und Tragik erlebt hat. Also ich pointiere das ein bisschen. Da steht dann, ja, wir waren dann erst auf der Wilhelm Gustloff und dann sind wir da runtergeschmissen worden und dann haben die uns auf der Potsdam einquartiert, dann sind wir über die Ostsee, dann gab es ein paar U-Boot-Angriffe und wir wären beinahe gesunken, aber dann ist es ja doch mal gut gewesen und dann waren wir in Dänemark im Lager. Das schreibt ihr einfach so nüchtern runter und wenn man da ein bisschen innehält und ich behaupte, wenn man da ein kleines bisschen ein Gespür für hat, dann erschließt sich einem vielleicht auch das Verdrängende bei diesen Erlebnissen Und ich denke, da ist meine schriftstellerische Fantasie angesprungen, so dass ich gedacht habe, ich möchte diesen nüchternen Worten doch etwas Eigenes hinzufügen. Etwas, so wie ich mir vorstelle, wie sich die Ereignisse damals zugetragen haben mögen. Und das findet dann seinen Einfluss in Martha.
Hat sich durch die Arbeit an diesem Roman für Sie etwas verändert? Also auch mit Blick auf die eigene Familiengeschichte oder vielleicht auch ja mit Blick auf sich selber?
Eher beides. Also ich habe zwei erwachsene Söhne und ich fange jetzt schon mal an, denen auch ein bisschen was von früher zu erzählen. Das habe ich vorher nicht gewagt, weil ich dachte, die rennen schreiend davon, wenn Papa jetzt mit den alten Kamellen ankommt. Aber meine Eltern sind jetzt auch schon einigermaßen betagt und ich betrachte mich als Bindeglied. Und ich habe auch festgestellt, dass ich im letzten Jahr auch mehr mit meinen Eltern gemacht habe. Also wir haben immer ein sehr gutes Verhältnis, die wohnen auch relativ nah bei, aber bevor ich dieses Buch geschrieben habe, habe ich die mehr oder weniger als selbstverständlich hingenommen. Und während ich gearbeitet habe, hatte ich so viele Fragen. Und die konnte ich dann zum Teil auch an den Mann, an die Frau bringen. Und klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber ich will wirklich die Zeit noch nutzen, die ich mit denen habe. Ich weiß ja nicht, wie lange es ist. Ich meine, vielleicht mache auch ich eher den Abgang, man weiß es auch nicht, aber mal schauen.
Vielleicht ist jetzt die Gelegenheit, eine Stelle aus dem Text zu hören, damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, worüber wir eigentlich sprechen. Und vielleicht mögen Sie noch ganz kurz was dazu sagen, an welcher Stelle im Roman wir einsteigen und was man vorab wissen muss.
Ich lese erstmal die Kindheitsstelle. Ne?
Okay.
Es ist relativ einfach. Martha, die Hauptperson, ist präzise im Jahr 1900 geboren, in Hinterpommern, in einem fiktiven Dorf namens Thürnau, und genau da lese ich Ihnen jetzt eine Stelle draus vor. Du nimmst ein bisschen die Zeit?
Bitte?
Die Zeit.
Es ist jetzt irgendwie 7:30.
Bis 10 vor?
Ja.
Oder so.
Ja.
Mhm. 100 Jahre sind eine lange Zeit. Innerhalb eines jeden Jahrhunderts genau gleich lang. Manch einer behauptet, das vergangene Jahrhundert, das 20. sei länger gewesen. Andernfalls hätte nicht so viel geschehen können. Man schreibt das Jahr 1900. Thomas Mann sitzt an seinem ersten Roman. Im Sommer hält Kaiser Wilhelm II. In Bremerhaven seine berüchtigte Hunnenrede. Pardon wird nicht gegeben. Felix Hoffmann sei Dank kennt man bereits Aspirin. In 3 Jahren wird Walter Gropius ein Architekturstudium an der Technischen Hochschule in München aufnehmen und bald darauf wieder abbrechen. In Thürnau wird Martha geboren, oben im Schlafzimmer des großen Hauses. Unten gibt Otto den Einsatz für die Musik. Zufall oder auch nicht, Marthas Eintritt in die Welt begleitet einen Dreivierteltakt, kein Marschrhythmus. Das kommt später. Da ist der Fluss und die Brücke über den Fluss. Als der Nebel sich lichtet, erscheint das Haus. Behutsam, Schicht um Schicht, enthüllen sich seine Konturen. Schimmernde Laken gleiten lautlos zu Boden. Eine sanfte Brise bläht die Vorhänge im Schlafzimmer. Martha liegt in ihrer Wiege, die Augen weit geöffnet. Eine frisch glänzende Münze hineingegossen in die Welt. Wer wird sie prägen? Was gibt ihr Wert? Elfriede ist da gewesen und hat sie gestillt. Der Duft von Milch und Mutterliebe hängt in der Luft. Sanft schaukelt die Wiege hin und her, von links nach rechts, von rechts nach links, wie von Feenhand bewegt. Im ganzen Haus hört man Musik. Sie haben es von jeher das große Haus genannt. Trutzig bietet es der Welt die Stirn. 2 Dutzend Männer und Frauen leben darin, sicher wie in einer Burg. Hauptsächlich Männer und nur wenige Frauen. 2 Kinder, ein Junge, ein Mädchen, Martha. Vieles hängt davon ab, ob die Menschen in der Umgebung Geld haben und ein Anlass und in der Stimmung sind. Musiker spielen nicht im luftleeren Raum und schon gar nicht ohne Honorar. Eine stehende Kapelle ist wie ein lebender Organismus, dynamisch, immer in Bewegung. Nichts bleibt, wie es ist, nur die Musik. Sie ist fest verankert in jeder Zeit. Otto sagt, wenn die Menschen keine Musik mehr hören, sind sie tot. Das stimmt. Andererseits bedeuten Beerdigungen für seine Kapelle und ihn eine wichtige Einnahmequelle. Elfriede, wann ist das Essen fertig? Ottos Stimme ist eines Musikdirektors würdig, dröhnt wie eine Kesselpauke, schmettert wie eine Posaune. Jericho liegt stets um die nächste Ecke. Geduldig verdreht seine Gattin die Augen gen Himmel. Sie ruft, wie immer steht das Essen um Punkt 12 auf dem Tisch. Das Essen ist eine mildtätige Untertreibung. Eigentlich müsste es die Fütterung heißen. Es gibt Stampfkartoffeln mit Buttermilch, üppig und nahrhaft günstig noch dazu. Derzeit befinden sich mehr als 20 Musiker in Ausbildung, Kost und Logis im Hause Wetzlaff. Hinzu kommen das Dienstmädchen, der Knecht, Martha, Otto und Elfriede. Und Heinzchen. Heinzchen ist der Erstgeborene. Er ist kurz nach der Geburt verstorben. Im Wochenbett. Hirnhautentzündung, hat der Arzt gesagt. Für Martha sitzt er immer mit am Tisch. Er isst allerdings nicht viel. Was fühlt eine Mutter, deren Kind gestorben ist? Ein Kind, das sie nicht in der Schwangerschaft verloren, sondern 280 endlose Tage und Nächte unter dem Herzen getragen hat. Das das Licht der Welt erblickt und sich daran entzündet hat. Seine Haut, sein Hirn. Elfriede ist erst nach 4 Jahren Ehe schwanger geworden. Eines der wenigen Themen, zu denen Otto erschöpfend schweigt. Bauch und Busen haben sich gerundet, ihre Wangen gerötet, ihr Haar hat den Glanz einer Kastanie angenommen. Nie ist Elfriede schöner gewesen. Als Heinzchen geboren wird, zeigt er die gleichen, fein gezeichneten Züge. Doch Körper und Antlitz sind blass. Erst als sein Blut brennt, bekommt seine Haut Farbe. Heinzchens Lebensflamme erlischt stumm wie eine Kerze. 3 Tage lang verbreitet sie ihr sanftes Licht. Dann ist es vorbei. Still und leise geht er davon, ohne ein einziges Mal geweint zu haben. Elfriedes Tränen hingegen versiegen nicht, bis sie erneut schwanger wird. Genau 1 Jahr und 1 Tag nach Heinzchens Tod. Ein vertrautes Ritual am Abendtisch. Otto sagt, Elfriede, gib dem dünnen Hansel nach. Er hat auf seinen Reisen viel Kraft gelassen. Und mit ruhiger Hand nimmt Elfriede Wolfgangs Teller und legt ihm nach. Ihm, dessen hungrige Augen sich niemals trauen würden, etwas zu sagen. Später, als sie allein sind, fragt Martha, wann bist du gereist? Sie geht noch nicht zur Schule, ist außerstande, sich vorzustellen, jemals ohne ihn gewesen zu sein. In ihrer Erinnerung ist Wolfgang immer da, hat stets im großen Haus gelebt. Nachdenklich mustert er sie so lange, dass sie denkt, er habe ihre Frage vergessen. Doch er vergisst sie nicht. Wolfgang antwortet, vor deiner Geburt bin ich bei den Tänzerinnen auf Bali gewesen und habe den Trommlern in Kyoto gelauscht. Ich bin auf einen hohen Berg gestiegen, um den Klang eines Alphorns zu hören und habe die Murrenchur der Mongolen gestrichen, deren oberes Ende ein hölzerner Pferdekopf ziert. Martha kann mit all diesen Namen nichts anfangen. Sie sind ihr egal. Wolfgang ist ihr nicht egal. Warum bist du dort gewesen? Ich bin der Musik gefolgt. Hast du sie gefunden? Wieder betrachtet Wolfgang sie lange, diesmal mit dem Blick des Wanderers, der nach langem Suchen endlich sein Ziel erreicht hat. Auf dem Rückweg aus dem Osten bin ich durch Türno gekommen. Ich bin durstig gewesen und habe am Brunner Marktplatz Halt gemacht. Die Frauen haben mit ihren Eimern Wasser geschöpft. Einer von ihnen bin ich gefolgt. Weshalb? Sie hat geweint. Martha runzelt die Stirn und was hat das mit der Musik zu tun? Ich bin der Frau vom Marktplatz bis hierhin ins große Haus hinterhergegangen. Ein dunkler Klang hat mich geführt. Die Kapelle hat gespielt. Nein, ich habe ihn bereits am Brunnen wahrgenommen, den dunklen Klang. Elfriede hat getrauert um Heinzchen.
Ja, sehr schön. Vielen Dank bis hier. Sie merken, wir haben es mit einem sehr atmosphärischen, mit einem sehr dichten Text zu tun, der diese Kindheit in Vorpommern, finde ich, auf sehr magische Art und Weise einfängt. Es ist eine versunkene Welt, die dort beschrieben wird, in der die Musik auch eine besondere Rolle spielt. Wir werden jetzt im weiteren Verlauf der Handlung sehen, dass Martha mit einer besonderen Begabung gesegnet ist. Sie ist, wie man das medizinisch korrekt nennt, glaube ich, Synästhetikerin. Das heißt, sie hat die Gabe, die Musik tatsächlich in Form von geometrischen Formen vor dem inneren Auge zu sehen. Hat es für diese Figur ein reales Vorbild gegeben?
Nein, nicht wirklich. Also, dass Menschen Musik in Farben sehen können, ist bekannt. Das ist ja schon oft beschrieben worden. Und da hatte ich mir überlegt, in meinem Roman will ich ein ganz kleines bisschen davon abweichen und habe mir dann ausgedacht, dass man Musik eben auch in Formen sehen könnte. Ob dem wirklich so ist, ob es Menschen gibt, die das können, weiß ich nicht. Also von daher hat es kein wirkliches Vorbild gegeben. Falls sich jetzt einer meldet und sagt, ich kann das, dann würde ich mich gerne hinterher mit Ihnen unterhalten, unbedingt. Aber tatsächlich bin ich dann hinterher bei meinen Bauhausrecherchen auf jemanden gestoßen, da war der Roman eigentlich fertig, und zwar auf Fräulein Gruno, Gertrud Gruno, eine der großen Unbekannten am Bauhaus, die aber nach meinem Kenntnisstand oder nach meinem Gefühl sehr, sehr großen Einfluss gehabt haben innerhalb der Bauhaus, heutzutage würde man sagen Community. Und Gertrud Gruno hat tatsächlich eine komplette Lehre aufgestellt, eine komplette Theorie, die sich mehr oder weniger eins zu eins mit dem deckt, von dem ich dachte, ich habe das konfabuliert, ich habe das erfunden. Also das war eine Riesenüberraschung für mich, die mich enorm gefreut hat. Und Fräulein Gruno mochte ich von Anfang an, als ich auf deren Person gestoßen bin. Und das hat sie mir nochmal wieder näher gebracht. Mhm.
Martha wird ja im Folgenden tatsächlich mit dieser Begabung und dem Talent ans Bauhaus gehen, nach Weimar. Mich interessiert, wie sind Sie auf dieses Thema gekommen? Was war das, was Sie besonders am Bauhaus gereizt hat, um dem so einen zentralen Raum innerhalb des Romanes zu geben?
Der erste Gedanke war ein rein strategischer. Wo konnte ich, wo sollte ich anfangen oder um 1920 eine 19-Jährige hinschicken, die sich künstlerisch betätigen, verwirklichen, die auf der Suche ist? Da war der erste Gedanke natürlich Berlin. Und da habe ich so ein bisschen arrogant für mich gedacht, naja, alle Autoren schicken ihre jungen Protagonisten nach Berlin. Das fand ich dann ein bisschen langweilig. Und dann ist mir Weimar eingefallen. Und bis dato wusste ich vom Bauhaus aber auch nur das, was die meisten von Ihnen wissen, Wagenfeld, Lampe, Breuer-Chair und vielleicht noch ein paar geometrische Formen. Und als ich dann angefangen habe zu recherchieren, da ist mir sehr, sehr deutlich geworden, wie viel mehr Bauhaus gewesen ist. Also Bauhaus ist eine Idee gewesen, ein Gedanke, eine regelrechte Bewegung gewesen. Und mir wurde schnell klar, so faszinierend wie die ganzen bekannten Künstler, Kandinsky, Klee, Gropius, Itten, Schlemmer etc. sind, noch viel spannender habe ich die Studenten empfunden, die wirklich in Weimar diesen allerersten Anfang gemacht haben. Und wenn man in Deutschland über Aufbruch alter Strukturen nachdenkt, fallen einem ja unweigerlich die 68er ein. Und die haben sicherlich Ehrenwertes geleistet oder in Teilen auch nicht so Ehrenwertes. Aber tatsächlich ist es nicht neu gewesen. Also die Bauhäusler um 1919, 1920 und so weiter, die haben sich beschäftigt mit Ernährungslehre. Die haben sich in Teilen vegan ernährt. Die haben sich mit Spiritualität, mit Esoterik beschäftigt. Die haben mit freier Liebe rum experimentiert, mit gleichgeschlechtlicher Liebe. Die waren politisch in Teilen aktiv. Und das hat mich so enorm fasziniert, und da hat sich während der Recherche ein kompletter Handlungsstrang entwickelt, oder besser gesagt ein Handlungsort, den ich im Vorfeld gar nicht so am Schirm hatte.
Mhm. Sehr spannend. Vielleicht hören wir jetzt direkt im Anschluss aus dieser Zeit, gerne, wo Martha ans Bauhaus kommt.
Ganz kurz zur Erklärung. Martha ist jetzt in ihrer ersten Woche am Bauhaus. Sie ist von Thürnow, also sehr vom Lande, direkt in die dann doch vermeintlich große Stadt gekommen. Und hat da eine junge Frau, oder nein, eine bisschen ältere Frau als sie selber, 16 Jahre älter, kennengelernt, namens Ella. Ich erwähne das, weil die Stelle, die ich jetzt vorlese, weiß ich selber nicht genau, was da passiert. Und falls der Name Ella auftaucht, könnten Sie die zuordnen, okay? Die Magie des Anfangs. Nee, ich fange woanders an. Es gibt einen kleinen geschichtlichen Einblick. Zum Wintersemester 1919-1920 erreicht die Schülerzahl am Bauhaus mit 101 weiblichen und 106 männlichen Studierenden ihren höchsten Stand. Mit Datum vom 22. Januar 1920 entwirft Dr. Emil Herfurth, Vorstand des Völkisch-Nationalen Bürgerausschusses in Weimar, seine Kampfschrift Weimar und das staatliche Bauhaus, die er später beim Landtag einreicht. Der Wert eines US-Dollars beläuft sich zum 3. Februar 1920 auf 96,25 Papiermark. Am 1. Mai 1920 schließen sich die 8 bisherigen thüringischen Freistaaten zum Land Thüringen mit der Hauptstadt Weimar zusammen. Am 20. Juni 1920 finden in Thüringen die ersten Landtagswahlen statt, aus denen eine Regierungskoalition aus SPD, USPD und DDP hervorgeht. Im Herbst 1920 schlägt Walter Gropius vor, weibliche Studierende vor allem in den Werkstätten für Weberei oder Buchbinderei einzusetzen, um, Zitat, unnötige Experimente zu vermeiden. Die Magie des Anfangs. Martha steht am Morgen auf, wäscht sich, kleidet sich an und isst einen Apfel. Mit Appetit. Dann stürmt sie die Marienstraße hinauf. Jeder neue Unterrichtstag hält eine Überraschung bereit. Gestern hat Johannes Itten seine Schüler auf den Schrottplatz geschickt. Heute lässt er sie die Müllhalden der Stadt nach Holz, Glas, Metall und anderen Materialien durchwühlen. Martha und ihre Mitstudenten sollen Collagen erstellen, die das Wesen der Dinge verdeutlichen. Spitz, stumpf, eckig, rund, rau, glatt. Alles Wahrnehmbare wird durch Gegensätze bestimmt, auch der Mensch, erklärt Itten seinen andächtig lauschenden Schülern. Gropius ist der Direktor, aber er ist ihr Prophet. Wendet euch zunächst im Außen zu, um im nächsten Schritt euer Inneres besser zu verstehen. In seinem Unterricht vermittelt Itten ihnen nicht nur die Kontrastlehre, er ist sie. Martha schreibt in den Notenheft, Auftreten bescheiden, Erscheinung außergewöhnlich. Stimme sanft, Wille stark. Zuletzt schreibt sie, Blick scharf, Augen gütig. Wie alle Lehrer am Bauhaus wird Johannes Itten von den Studenten als Meister angesprochen. Auch in ihrem eigenen Leben findet Martha die Prinzipien der Kontrastlehre bestätigt. Oder hätten Heinzchen und sie zu Hause in Tür nur stundenlang auf den Körper eines nackten Mannes gestarrt? Er ist vollkommen unbekleidet gewesen? Martha nickt. Und Itten hat das Grammophon angestellt, damit ihr das Gesehene rhythmisch aufs Papier bringen konntet? Martha nickt erneut. Ellas Begeisterung scheint ihr ein wenig übertrieben. Ein nackter Mann ist ein nackter Mann. Oder etwa nicht? Obwohl, er ist ihr durchaus sympathisch vorgekommen. Für dich tue ich es umsonst, hat er verschwörerisch geflüstert. Otto Umbär wird von allen nur Umbo genannt. Gerade eben befindet Martha sich auf Augenhöhe mit einem für sie unvertrauten Teil seiner Anatomie. Natürlich nehmen wir hier bei uns alle kein Geld dafür, schränkt Umbo ein. Wo tust du es denn nicht umsonst, fragt Martha. Unten in der Stadt bei den sogenannten etablierten Künstlern in ihren feinen Ateliers. Sie müssen dafür bezahlen. Ich brauche das Geld. Unmerklich verlagert er sein Gewicht von einem Bein auf das andere. Du sagst, hier tun es alle? Selbstverständlich, wir wechseln uns ab. Nicht nur wir sind ständig pleite, auch die Schule hat kein Geld, beispielsweise für Aktmodelle. Gropius verbringt die Hälfte des Tages damit, Bettelbriefe an Freunde, Förderer und Bekannte zu schreiben. Martha starrt auf ihren Block, auf dem mittlerweile große Teile von Umbus Körper Gestalt angenommen haben. Ein, zwei Stellen sind noch frei. Das bedeutet, auch ich bin irgendwann an der Reihe? Otto Umberg grinst. Das hoffe ich doch. Manche Mitschüler zeichnet man lieber als andere. Inzwischen sind seine Lippen blau angelaufen. Mitte Oktober, der Reformationstag, steht vor der Tür. Nicht nur die Mittel für eine angemessene Unterrichtsgestaltung sind am Bauhaus knapp, auch die Kohlen für den großen Heizkessel im Keller gehen ständig aus. Ein Brief. Vertraulich, Weimar, an den Ausschuss der Studierenden. Es ist mir gelungen, Lastautos zum Transport von Kohlen direkt aus der Zeche zu erreichen. Es lässt sich dieser Transport finanziell nur ermöglichen, wenn die Studierenden selbst tätig mithelfen. Wir brauchen zum Mitfahren auf den Lastautos 2x3 Mann, die beim Aufladen der Kohlen helfen. Ebenfalls muss das Abladen der Kohlen bei uns durch Studierende erfolgen, da die Kosten sonst so enorm hoch werden, dass sie aus unserem Budget nicht geleistet werden können. Ich bitte unverzüglich um Antwort, ob die Studierenden bereit sind, meinen Vorschlag anzunehmen. Jedem, der zur Zeche mit hinfährt, geben wir einen freien Mittagstisch für eine Woche. Es fahren an 3 Tagen je 2 Wagen. Ob die Bemannung sich abwechseln oder dieselben Leute mitfahren, bleibt überlassen. Da es absolut vermieden werden muss, dass diese Angelegenheit in der Stadt herumgesprochen wird, bitte ich, dass diese Frage vertraulich im Ausschuss behandelt wird. Gezeichnet Gropius. Wie aufregend, sagt Martha. Psst, zischt Ella. Wie ein Echo pflanzt sich der Laut in der Reihe hinter ihnen fort. Ich bin zum ersten Mal in einem Lichtspielhaus, flüstert Martha. Ehrfürchtig fügt sie hinzu, in einem künstlerischen Lichtspielhaus. Ella hat ihr erzählt, dass ihr Vater Louis eigene Filme dreht. Reportagefilme, die Ereignisse in und um Weimar herum festhalten. Ein Ballonaufstieg, die Vorbereitung zu einem Autokorso, aber auch das Fällen von Bäumen im Park. Um seine Filme einem größeren Publikum zugänglich zu machen, habe er vor einigen Jahren eine eigene Filmvorführstätte eröffnet, die Reformlichtspiele. Doch heute ist Unterhaltung angesagt. Aus Amerika, hat Ella gemeint. Mit einem leisen Quietschen öffnet sich der schwere rote Samtvorhang und ein blasser Mann mit komischem Hut erscheint auf der Leinwand. Er stolpert, begleitet von einem nicht minder stolpernden Klavier, von einem Malheur ins andere. Martha lacht und weint und lacht wieder, als am Ende des Films das Mädchen bekommt, das er liebt. Viel zu schnell erscheinen verschnörkelter Schrift die Worte The End auf der Leinwand. Viel zu schnell für Martha, die sich fragt, wie es wohl weitergeht mit der Liebe der beiden. Im Sessel neben sich spürt sie Ellas Wärme. Plötzlich fällt ihr Otto Umbeers Körper beim Aktzeichnen ein. Geblendet schließt sie die Augen, als im Saal unvermittelt das Licht angeht.
Wunderbar, das ist doch ein gutes Schlusswort. Dieser Roman liest sich wirklich wie ein Film, der vor dem inneren Auge abläuft und man könnte ihn stundenlang weiter zuhören. Es ließen sich noch viele Fragen stellen, auch zur Recherche dazu, wie es mit Martha weitergeht in ihrem bewegten Leben. Das alles können Sie lesen in diesem Roman. Sie werden heute Abend in Dessau im Bauhausmuseum aus dem Roman vorlesen. Für alle die, die es nicht bis nach Dessau schaffen sollten, Herr Salla steht auf jeden Fall auch jetzt noch im Anschluss für Fragen zur Verfügung und signiert auch gerne Bücher. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.